Und ich denke mir dann so, ja, fuck, ich habe diese Möglichkeiten einfach nie gehabt, weil ich dieses Merkmal Behinderung habe. Und ich fühle mich davon überhaupt erstens nicht angesprochen, zweitens nicht mitgenommen und drittens vielleicht sogar auch ein bisschen verarscht. So, und ich möchte mitmachen in der ganzen Feminismus-Thematik. Ich möchte mitkämpfen für das Recht der Frau, aber ich kann es nicht immer.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Nach einer etwas längeren Osterpause geht es nun endlich mit der nächsten Podcast-Folge weiter. Im Interview habe ich Laura Gehlhardt zu Gast. Laura arbeitet als Autorin, Coach und Bloggerin und berät Firmen zu Inklusion und Diversität. Ich wurde im Netz auf sie aufmerksam, weil sie sich dort aktivistisch für Menschen mit Behinderung einsetzt und total humorvoll aus ihrem Alltag als Rollstuhlfahrerin berichtet und dadurch ganz, ganz viele Menschen für das Thema sensibler und aufmerksam macht. Und genau deswegen wollte ich sie unbedingt zum Interview in meinem Podcast treffen und ich habe sie besucht und sie war in echt genauso humorvoll und lustig und spannend, wie sie das auch sowohl auf Instagram als auch auf ihrem Blog schreibt. Im Interview erzählt sie ganz viele Anekdoten und Geschichten aus ihrem Alltag. Natürlich habe ich sie auch gefragt, wie es war, ihr Buch zu schreiben. Und auch das Thema Feminismus haben wir ganz intensiv besprochen, aus ihrer Brille oder aus ihrer Perspektive. Und warum es für sie insbesondere wichtig ist, dass Feminismus inklusiv und intersektional gedacht wird. Also mal wieder ein absolut spannendes Podcast-Interview und ich bin mir sicher, dass auch ihr genauso mit Spannung diesem Interview folgt, wie ich während des Gesprächs. Deswegen nun ganz viel Spaß mit der absolut lustigen und warmherzigen Laura Gehlhardt. Dann herzlich willkommen, Laura, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, danke, dass ich hier dein Mikro vor meinem Gesicht habe.
Und ja, nach Sophia auch. Ich habe gerade erfahren, ihr seid befreundet, ein weiterer toller Podcast-Gast und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, nachdem wir die Technik hinbekommen haben. Zu meinem Beginn vom Podcast, normal überlege ich mir immer einen Beginn und ob ich jetzt mit deinem Aktivismus starte oder eher zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber ich dachte, ich starte bei dir mal ganz anders. Und zwar hast du ja schon relativ viele Interviews gegeben. Welche Frage ist dir bis heute noch nie gestellt worden, aber die hättest du unheimlich gerne einfach mal beantwortet?
Alter, oh, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass ich das allgemein beantworten würde. Ich glaube, dass das Fragen sind, vielleicht auch mal die wirklich 0,0 mit erstens meiner Behinderung zu tun haben, mit Aktivismus zu tun haben. Ich glaube, es sind einfach so Fragen wie, hey Laura, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Oder warst du diesen Sommer schon schwimmen? Oder ach, keine Ahnung. Also so dieses ganz typisch alltäglich einfache, banale, wo man vielleicht heute gar nicht mehr so richtig drüber redet.
Wenn man dir dann auch immer gleich Fragen zu deiner Arbeit oder
genau.
Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Oh Gott. Ich glaube, es ist, auch wenn es ja keine richtige Farbe ist, aber ich glaube, es ist schwarz. Also ich trage wirklich nur schwarz. Das vereinfacht mir auch mein Leben extrem, weil ich nie darüber nachdenken muss, was ziehe ich heute an. Und ich fühle mich dort einfach immer schlicht, unauffällig und für jeden Anlass irgendwie immer ganz gut gekleidet. So, ja.
Beginnen wir mal ganz von vorne. Du bist in Düsseldorf aufgewachsen.
Ja.
Bei deiner Familie. Und hattest du so einen ersten feministischen Moment, würde ich ihn nennen, wo du gemerkt hast, irgendwie, du denkst anders über gewisse Themen?
Ich glaube, dass mir das erste Mal so richtig bewusst wurde, dass ich oder dass ich als Mädchen oder dann später eben als Frau anders behandelt werde als Jungs in der Schulzeit war, und zwar in meinem Sozialwissenschaftsunterricht, wo es so offensichtlich war, dass die beste Note für Mädchen immer nur die 3 war und Jungs haben sich immer nur in dem zwischen 1, 2 und 3er Bereich so bewegt. Und auch wenn wir ausgezeigt haben und ein Mädchen dann vielleicht auch mal dran kam im Sobi-Unterricht, dann wurde das immer so belächelt von meinem Lehrer. Und man hat sich immer so subtil unwohl gefühlt. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das, dass ich so eine Art Ungerechtigkeit gespürt habe, weil ich ein Mädchen bin. Oder war damals. Jung war. Und in der Schulzeit wurde mir das sehr oft oder uns Mädchen aus Brot geschmiert. Ja. Dass wir einfach, nicht so cool, nicht so toll, nicht so schlau, nicht so schnell wie die Jungs sind.
Hast du da irgendwie drauf reagiert auf das Ganze damals?
Ja, weil ich das so noch nicht richtig in Worte fassen konnte, beziehungsweise mich auch nicht wirklich diplomatisch äußern konnte, habe mich doch ziemlich oft in meinen Lehrern auch angeeckt. Also mit Frust. Ich habe ganz viel Frust in meiner Schulzeit empfunden. Natürlich auch nicht nur, weil ich Ungerechtigkeiten erfahren habe, weil ich ein Mädchen bin oder war, sondern weil ich auch eine Behinderung hatte und auch das einzige Kind an meiner Schule war, was eine Behinderung hat. Oder hatte. Und deshalb, weil ich diese Ungerechtigkeit nie, oder ich wusste mich nie so richtig dagegen zu wehren, außer dass es mich sehr wütend gemacht hat und sehr frustrierte und mich auch sehr aggressiv teilweise gemacht hat. Und ich habe an meinen Lehrern immer sehr schnell angeeckt, weil ich mich so aus einer ganz schöne Natürlichkeit heraus ja auch dagegen gewehrt habe und nie irgendwas runtergeschluckt habe. Ja.
Wie war das denn damals? Du hast in deinem Buch darüber erzählt, dass du lange Zeit dich gegen den Rollstuhl oder die Behinderung gewehrt hast und die nicht anerkennen wolltest. Mhm. Und jetzt würdest du den Teil eigentlich gar nicht mehr missen, weil der auch zu dir und deiner Persönlichkeit gehört. Was kam dazu, dass der Switch in dir passiert ist?
Also ich muss so anfangen, dass ich als kleines Kind schon relativ früh sehr selbstbewusst war und mich auch immer gut fand. So. Also ich war ein sehr lustiges Kind, wie meine Mutter erzählte. Ich war ein sehr aufgeschlossenes Kind. Ich habe immer viel geredet, mich immer viel mitgeteilt und so und fand mich immer gut. Und ich habe dann in meiner frühen Pubertät, oder als sie gerade so anfing, meine Diagnose sozusagen bekommen, also dass ich eben eine Muskelerkrankung habe und aufgrund dieser Muskelerkrankung werde ich irgendwann im Rollstuhl sitzen. Und auf einmal, also seit diesem Tag, wo mir das so gesagt wurde oder meinen Eltern primär gesagt wurde, war ich auf einmal nicht mehr gut. Also war ich auf einmal falsch. Mein Körper war nicht mehr richtig. Und das wurde mir jeden Tag von allen möglichen Seiten auch so zu verstehen gegeben. Ich war nicht mehr schnell genug für den Sportunterricht. Ich habe dann einfach irgendwann Freistunden bekommen, wenn die anderen Sportunterricht hatten. Ich habe am Sportunterricht nicht mehr teilgenommen. Was natürlich auch damals cool war, weil wir hatten Sport in den ersten beiden Stunden immer und dann konnte ich halt auch schlafen. Okay, das war noch in Ordnung. Heute denke ich mir, ja, scheiße, das hat auch nichts mit Inklusion zu tun, sondern ist ein krasser Ausschluss einfach. Genau, auch als es so mit Jungs losging, also ich habe halt immer schon so ein bisschen so gehumpelt, in der Schule. Also man sah mir meine Behinderung auch einfach immer an. Und ich konnte sie so nicht verstecken. und wurde dadurch krass gehänselt oder gemobbt an einer Schule von so einer komischen Mädchengang und so von vereinzelten Leuten. Ich habe mich dagegen auch immer gewehrt. Ich hatte auch coole Freunde, die immer krass hinter mir gestanden haben und auch mal zugeschlagen haben, so für mich. Ne? Also das war auch okay. Ja. Und aber trotzdem habe ich immer dadurch das Gefühl bekommen, dass ich eben nicht richtig bin und dass ich hier vielleicht sogar auch fehl am Platz bin. Und der Schlüsselmoment war, als ich mich dann auch bei meinen Lehrern und sogar bei meinem Direktor beschwerte von wegen, hey, es gibt die und die Kandidatinnen, die mobben mich und das tut mir weh und das will ich nicht, mach was dagegen oder bestrafe die. Und da wurde mir einfach geraten, ja, Laura, vielleicht wäre es doch besser, wenn du die Schule wechseln würdest. Und es hat mich so wütend gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass, warum soll ich bestraft werden und aus meiner Schule, die mir ja auch hier und da mal ein bisschen Spaß gemacht hat, und aus meinem Freundeskreis rausgerissen zu werden, nur weil andere sich nicht benehmen können. So. Und mir wurde gesagt, ja, es wäre doch vielleicht auch besser, dass du unter deinesgleichen bist, ja, also mit anderen behinderten Kindern. Heute denke ich mir, hey, es hätte mir unglaublich gut getan, wenn es vereinzelt auch andere Kinder an meinem Gymnasium gegeben hätte, die auch irgendeine Behinderung gehabt hätten, dass es einfach so normal war und dass ich nicht diesen ekelhaften Sonderstatus immer inne hatte. Ja, das ist unsere Schülerinnenbehinderung. So, und ich war halt die Einzige. Und es hätte mir so gut getan, wenn ich einfach gesehen hätte, ja, es gibt halt auch noch hier in meiner Schule ein Kind, das hat keine Arme, es gibt ein Kind, das kann nicht richtig hören, was auch immer. Und ja, und das hätte mich von meinem Sonderstatus wunderbar befreit und das hätte mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ja.
Was war dann der Punkt, an dem du auch damit rausgegangen bist, dass du zufrieden bist, dass es Teil von dir ist?
Ich glaube, zum ersten Mal so richtig bewusst aus mir rausgegangen bin ich, als ich intensiveren Kontakt mit anderen behinderten Menschen aufgenommen habe und Freundschaften geknüpft habe, sozusagen. Ich glaube, dass mir dieser Austausch immer krass gefehlt hat. Und es geht auch nicht nur um Austausch. Also wenn ich mit meinen behinderten Freunden zusammen bin, ja, dann geht es natürlich auch nicht immer nur um, ja, was hast du wieder so krasses erlebt und so weiter. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber es geht auch einfach darum, sich generell Geschichten des Alltags zu erzählen und das sind dann Liebesgeschichten, Liebeskummer, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, die vielleicht auch im Rollstuhl sitzen oder sonst eine Behinderung haben und ich dann einfach unterbewusst verstehe oder verinnerliche, die haben genau die Probleme wie ich und genau die Probleme wie alle anderen auch oder genau die erleben genau die schönen Dinge wie alle anderen auch. Und das ist so befreiend für mich gewesen. Das hat mir so unglaublich gut, da einfach, ja, vielleicht eben doch auch mehr hier und da unter meinesgleichen zu sein. Das hört sich so ekelhaft an, aber mit Leuten zusammen zu sein, die auch ähnliche oder vielleicht sogar gleiche Diskriminierungsstrukturen erfahren wie du, dagegen kämpfen oder mit dir kämpfen dann sogar an deiner Seite, ja, das ist total bestärkend.
Du hast in einem Interview mal gesagt, dass Behinderung nichts mit dem medizinischen Status oder so zu tun hat, sondern durch Strukturen in der Gesellschaft gemacht werden. Was meinst du damit und kannst du Beispiele geben?
Ich finde den Gedanken einfach total schön, dass Behinderung nicht als individuelles Problem betrachtet wird, sondern als ein gesellschaftliches Problem. Also, weil es mich dann eben auch so ein Stück weit von meiner Behinderung oder von meinen Mängeln, in Anführungsstrichen, die mir ja die Gesellschaft so zuschreibt, befreit. Also, was mich in erster Linie behindert, sind infrastrukturelle Dinge wie Stufen, nicht vorhandene Aufzüge, Gebäude, in die ich dann eben nicht hineinkomme. Was nicht behindert, sind Gesetze. Gesetze, die für mich, weil ich behindert bin und für viele andere Menschen eben auch, weil sie behindert sind, anders ausgelegt sind als für nicht behinderte Menschen. Es begrenzt mich dann in meinen Möglichkeiten, mich beruflich und individuell zu entfalten und auch zu entdecken, was für jeden anderen Menschen als eine Selbstverständlichkeit ja, gegeben ist und mir wird das verwehrt auf eine Art. Und das sind meine, wie ich es gerne nenne, Behinderungen. Das sind eben diese sozialen Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, die mich in meinen Möglichkeiten behindern. In Deutschland wird aber das Wort Behinderung als etwas Individuelles, Medizinisches betrachtet. Also dein Körper entspricht nicht der Norm. Du hast hier und hier körperlichen Einschränkungen. Und dann ist das dein Problem, du bist krank, fertig. Und dann wirst du damit, im wahrsten Sinne des Wortes, alleine gelassen. Sprich, ein Baby kommt auf die Welt und es entwickelt eine Behinderung aufgrund vielleicht einer Erkrankung oder sowas und hat diesen Stempel Behinderung oder krank durch die Medizin auf die Stirn gestempelt bekommen. Und dann bewegt sich dieses Kind gesellschaftlich in eine Richtung, in eine sehr eindimensionale Richtung, und das ist die, dass es auf eine Sonderschule geht, die nichts mit Inklusion zu tun hat. Es wird Bildungschancen werden verwehrt. Nach dieser Sonderschule geht das Kind in eine Behindertenwerkstatt und da bleibt es dann, oder dann bleibt dieser Mensch, dieser erwachsene Mensch, bleibt dann dort bis zum Ende seines Lebens oder ihres Lebens, und dann passiert dieses Leben irgendwo ganz am Rande dieser Gesellschaft und keiner bekommt da irgendwas von mit. Und das darf natürlich nicht sein. Also ich kenne viele, leider zu viele Menschen mit Behinderungen, die genau diesen Weg gehen müssen, weil sie eine Behinderung haben, diesen Stempel auf der Stirn tragen und deshalb vom Gesetz her nur in diese Richtung gehen dürfen.
Spannend. Was bedeutet für dich dann normal?
Ach, eigentlich finde ich dieses Wort normal schon alleine deswegen schwierig, weil mir diese Frage auch oft gestellt wird. So, ja, was ist denn normal? Und ich denke mir, ja, vielleicht gibt es das auch einfach gar nicht. Vielleicht gewöhnen wir uns einfach an, jeden Menschen so zu sehen, wie er sie einfach ist, und diesen Menschen auch so zu akzeptieren. Und dann ergibt sich vielleicht diese Norm irgendwann von selbst. Das ist eine Utopie, ich weiß. Aber es wäre so schön, wenn das eintreten würde, ja.
Du hast deinen Rollstuhl ganz humorvoll als Arschlochfilter bezeichnet. Und ich fand das so lustig. Woher kam das?
Das war das war einfach so eine total spontane Idee, weil ich irgendwie meine Dating-Zeit verarbeiten musste. Und ich hatte, als ich Single war, hatte ich ganz, ganz viel Online-Dating betrieben, so Tinder-mäßig, und war dort unterwegs und habe viele, viele Männer kennengelernt. Oder auch wenn ich feiern war, ich flirte halt auch unglaublich gerne. Und wenn ich feiern war, dann habe ich immer schnell irgendwie Kontakte aufgebaut und habe dann immer sehr schnell gemerkt, dass wenn oder ob jemand offen ist für mich oder eben nicht. Also ist da jemand offen genug, sich auf mich einzulassen, was über so ein One-Night-Stand vielleicht auch hinausgeht, mit mir auch, naja, den Alltag als Freundin oder Partnerin zu verbringen. Und ich habe hier und da eben festgestellt, was ich auch eigentlich gar nicht verurteilen möchte, weil Menschen sind eben so, wie sie sind. Aber ich habe festgestellt, dass es so viele Leute gibt, die mir einfach aufgrund meiner Behinderung noch nicht mal eine Chance geben. Für die ist mein Rollstuhl oder meine Behinderung von Anfang an so ein Ausschlusskriterium gewesen. Und das waren für mich früher einfach so Leute, ja, dann geh, tschüss. So, und natürlich hat mir das auch wehgetan, aber weil ich immer schon sehr selbstbewusst war, stand ich da irgendwie auch, naja, hier und da ganz gut drüber und habe diese Leute dann eben auch so als, ja, dann bist du halt ein Arsch und dann bist du halt nicht gut genug für mich und mein Leben, so. Und ja, und dann denke ich mir, okay, dann sei nicht offen genug und dann probiere es erst gar nicht und lebe weiter so dein Leben, wie du es gelebt hast und lass mich in Ruhe. Weil ich möchte auch niemals mit jemandem zusammen sein, der Behinderung generell als ein Ausschlusskriterium betrachtet. So. Und weil auch wenn ich jetzt gesund oder fit durch die Straßen von Berlin springen und hopsen würde, ich würde niemals einen Partner an meiner Seite haben wollen, der dafür nicht offen ist, weil wenn mir irgendwas passieren sollte oder würde, dass ich irgendeine Erkrankung bekomme oder einen Unfall hätte und dann eine Behinderung erwerben würde, dann wäre dieser Mensch ja weg. So. Und das würde ich generell einfach nicht wollen. Ja.
Da wäre es manchmal hilfreich, andere Leute hätten auch so ein Schilder, weil man es ja oft dann gar nicht weiß. Ne?
Das weiß man nicht, aber ich hoffe für jeden, dass sie das dann auch ziemlich schnell checkt. Und ich bin mir heute auch sicher, ich glaube auch nicht nur, dass es Mensch A und Mensch B gibt, ich glaube, dass jemand, der vielleicht sogar sagt, so, oh nee, jemanden, der eine Behinderung hat, möchte ich nicht daten oder ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, so Menschen direkt so zu verurteilen, ist auch nicht richtig, weil ich glaube oder der Überzeugung bin, dass man in viele Sachen auch hineinwächst. Ja, also wenn die Liebe deines Lebens einen Autounfall hat und die muss ein Bein amputiert werden oder sie bekommt irgendwie MS oder sowas, ja, dann ist das ja immer noch die Liebe deines Lebens und dann lässt man sich, wenn man cool genug ist und das Gehirn dafür hat, Wege und Mittel einfallen, wie man so eine Beziehung glücklich weiterleben kann. Und dann wächst man da vielleicht auch rein. Es ist vielleicht auch wie, als wenn du als Paar ein behindertes Kind bekommst. Ja, es ist so learning by doing. Ne? Und deshalb jemanden so zu verurteilen von Anfang an, ist da vielleicht auch nicht so der richtige Weg.
Mhm. Ja. Und wofür du auch ganz bekannt bist, wo ich auch immer wieder drüber lachen muss, ist dein Bullshit-Bingo, das du veröffentlicht hast auf deinem Blog mit den komischsten Äußerungen. Kannst du da ein paar nennen, einfach nur, weil ich jedes Mal denke, wie um alle Welt?
Ja. Also ich habe 2014 dieses Rollstuhl-Bingo zusammen rausgebracht mit dem Bingo-Gott sozusagen, Lorenz Meyer, und der hatte dieses Design mir zur Verfügung gestellt. Ich hatte darin dann mir 25 Sprüche gesammelt, die Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen sehr oft zu hören bekommen. Und das sind dann so Sprüche, die ich auch heute noch sehr oft höre. Kannst du Sex haben? Ist dein Freund auch behindert? Oder sitzt dein Freund auch im Rollstuhl? Oder ich weiß, wie das ist. Ich habe mal Zivi gemacht. Irgendwie sowas. Oder ja, ich saß auch mal 3 Wochen im Rollstuhl. Ich weiß genau, wie das ist. So. Ne? Und das sind ja so Floskeln, die man dann ganz schnell mal raushaut, wenn man vielleicht jemanden trifft, der eine Eigenschaft oder ein Merkmal an sich hat, was man nicht jeden Tag auf der Straße einfach sieht. Einfach so vielleicht auch, um Berührungsängste so abzubauen oder dieser Person im Rollstuhl zu zeigen, hey, ich bin total cool mit dir und deiner Behinderung. Ich kann ja super gut mit umgehen. Ja, also viele Leute irgendwie so auf Partys oder auf weiß nicht, irgendwie in WG-Partys oder sowas, die lehnen sich dann auch so super lässig so mit dem Ellbogen so auf meine Rollstuhl, wie heißt es denn hier, Rückenlehne so drauf. Ne? Von wegen so, ey, ich habe überhaupt keine Berührungsängste zu dir. Ne? Ich bin da echt richtig cool mit so. Und ja. Und ich denke mir dann so, ja, es ist schön, dass du, dass ich hier sein darf in deiner Nähe. Danke dafür. Aber ich fasse auch niemanden einfach ungefragt so an und oder drücke jemanden auf der Straße, und wenn ich auf die U-Bahn warte und dann steht da jemand neben mir mit einer sehr auffälligen Frisur und drücke dann auch nicht den Spruch, ey, das ist eine richtig, richtig abgefahrene Frisur, krass, dass du dich damit raustraust. Das mache ich auch nicht, ja, also das mache ich nicht, und genauso erwarte ich das auch so ein bisschen von meinen Mitmenschen, dass sie mir genau diesen Spruch auch nicht drücken, von wegen so, ey, ich finde es richtig toll, dass du auch rausgehst.
Du bist selbst Autorin, du hast ein tolles Buch geschrieben, dann kann man da noch was machen.
Mhm.
Und ich habe das die letzten Tage über auch in der Bahn gelesen und musste immer laut auflachen, sodass die Leute schon geschaut haben, welches Buch sie denn liest, weil du so humorvoll von deinen Geschichten aus dem Alltag erzählst und man einfach, ja, immer wieder zum Lachen kommt in den humorvollen Stellen. Und ich denke, ja, Wahnsinn. Wie war es für dich, das Buch zu schreiben und dann auch rauszubringen?
Oh, es war eine Qual. Dieses Wirklich? Buch, ja, es war eine reine Qual, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte diesen Buchvertrag angeboten bekommen, wollte das auch immer schon machen. Ich wollte wirklich, ich saß schon als Kind auf unserer Schaukel im Garten und habe mir überlegt, wie ich berühmt werden könnte. Ich wollte eigentlich Schauspielerin werden oder Sängerin und habe mir immer das sehr romantisch vorgestellt, ein Buch zu schreiben. Weißt du, so mit geöffnetem Fenster in einer lauen Sommernacht mit einem Glas Rotwein am Laptop sitzen, weißt du, und dann kriegst du da einen kreativen Erguss nach dem nächsten, aber es ist das Gegenteil von dem. Also ich hatte zweimal so eine krasse Panikattacke, dass ein Krankenwagen kommen musste, weil ich gesagt habe, so, ich sterbe jetzt, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt. Und hat dann auch Medikamente genommen, um mich irgendwie zu beruhigen. Das war wirklich ganz schlimm. Ja, aber ja, also letztendlich ist irgendwie auch was Schönes dann da rumgekommen. Ich würde das vielleicht dieses Mal, oder wenn ich nochmal ein Buch schreiben sollte, es etwas anders angehen. Würde vielleicht etwas professioneller rangehen, weil ich ein Typ bin. Ich schreibe meine Texte überwiegend aus Emotionen heraus. Und ich muss mich dann natürlich auch in diese Emotionen reinfühlen, beziehungsweise sie kommt dann in mir hoch und dann bin ich halt auch so. Und dann ja, nimmt diese Emotion natürlich auch viel Energie so in Anspruch von mir. Und ja, das nimmt mich dann oder nahm mich in dieser Buchschreibphase teilweise sehr, sehr mit. Und ich glaube, ich würde heute ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen, ein bisschen geplanter und organisierter an die Sache rangehen, ja.
Du hast ja eine Zeit lang auch in der Psychiatrie gearbeitet, nachdem du Psychologie studiert hast. Und jetzt bist du auch noch Coach, also dein Weg ist irgendwie total vielfältig. Wie sieht jetzt dein Alltag aus?
Ich habe ja eigentlich auch studiert und habe Sozialpädagogik und Psychologie studiert, habe dann ein paar Jahre in der Psychiatrie gearbeitet hier in Berlin. Ich bin auch eigentlich nur deshalb nach Berlin gekommen, bin dann hier aber auch kleben geblieben. Und bin dann aber ans Schreiben gekommen, wobei ich auch immer schon hier und da so geschrieben habe, schon in der Schule. Und habe dann gedacht, so, nee, ich brauche das jetzt so mehr in meinem Alltag. Ich brauche das irgendwie so richtig beruflich. Und aber trotzdem hat mich diese Psycho-Kacke nie irgendwie richtig losgelassen. Und ich habe dann eine Coaching- und Mediationsausbildung gemacht. Und habe dann auch noch 3 Jahre als Coach gearbeitet, selbstständig. Was ich auch immer noch mache, nicht mehr so intensiv wie noch vor 3 Jahren,
Aber ich berate immer noch Leute und habe mich aber jetzt inzwischen auch mehr so auf, seit einem Jahr inzwischen mehr auf Unternehmen ausgerichtet. Also ich berate verschiedene Unternehmen, wie sie ihr Unternehmen barrierefreier gestalten können, diverser gestalten können, wie sie ihren Service verbessern können, wie sie mehr vor allem Menschen mit Behinderung ansprechen können und so weiter. Und reise dafür mehrmals im Jahr nach London und bin da ganz aktiv und bin da auch, wie es oft in meinem Leben so ist, so reingerutscht und nehme das sehr dankend oder dankbar an. Und das, ich entdecke gerade, dass mir das sehr viel Spaß macht, ja.
Was sind die größten Probleme, die du erkennst in Unternehmen? Was sind die ersten Ansatzpunkte, die du siehst?
Angst und Unsicherheit.
Weshalb?
Weil natürlich, also Unternehmen, die meisten, denen ich zusammengearbeitet habe oder zusammenarbeite, sehen natürlich auch den Druck von außen. Ja? Also man möchte natürlich da mitgehen, von wegen Diversität wird großgeschrieben, Inklusion wird großgeschrieben. Das sind vielleicht auch schon sehr trendige Begriffe geworden, was auch nicht immer positiv ist. Aber wenn wir jetzt nur mal in diesem kleinen Rahmen bleiben, dass es ein Unternehmen gibt, was diesen Druck von außen eben auch spürt und vielleicht sogar auch intern wirklich auch daran arbeiten möchte, ja, mehr Menschen aus mit unterschiedlichen Merkmalen anzusprechen und auch den Wert von solchen Menschen erkannt hat, wie sie ihr Unternehmen auch, bereichern können auf eine gewisse Art und vorantreiben können. Aber wie spreche ich solche Leute an? Wie komme ich an diese Leute? Was ist die Verbindungsstelle dazu? Und wie funktioniert das dann in der Zusammenarbeit? Weil natürlich so viele Vorurteile herrschen. Ja? In Deutschland kaufen sich immer noch zu viele Unternehmen aus dieser Quote raus, wie viele Menschen mit Behinderung sie einstellen.
Du bist mittlerweile auch stolze Aktivistin in dem ganzen Thema und vor allem bist du auf dem Netz sehr aktiv. Wie findest du da einen Kanal für dich? Was findest du, sind die Vorteile von Netzaktivismus für dich?
Die Vorteile von Netzaktivismus für mich ist vor allem, dass ich immer Zugang dazu habe. Also wenn ich irgendeine Idee habe oder sagen wir irgendeine Alltagserfahrung gerade in dem Moment gemacht habe, ich kann mein Handy in die Hand nehmen und das teilen und kann mir vielleicht vorher noch mal kurz meine Gedanken dazu machen, mich sortieren und dann kann ich das teilen und andere Leute daran teilhaben lassen, wenn sie das wollen. Das ist definitiv so ein Vorteil. Und was ich auch unglaublich schätze oder zu schätzen weiß, ist, dass es viel weniger Barrieren im Netz gibt, als dass ich jetzt irgendwie raus müsste, zu irgendeiner Veranstaltung müsste, zu irgendeiner Demo in eine andere Stadt fahren müsste, etc. Also ich genieße diese Barrierefreiheit, die es für mich eben dort gibt. Kann sich vielleicht noch nicht jeder oder jede da draußen zunutze machen. Also ich denke da auch an andere Behinderungen wie gehörlose Leute oder Menschen mit Sehbehinderungen, blinde Menschen etc., Menschen mit Lernbehinderungen und so weiter. Aber für mich liegt der Vorteil ganz klar darin, dass ich immer Zugang dazu habe und meine Stimme spontan erheben kann. Ja.
Bekommst du auch Rückmeldungen regelmäßig zu den Dingen, die du teilst und irgendwie Zuspruch?
Das ist auch das Schöne daran, dass Menschen, also ich bin ja nicht die Einzige, die so spontan und schnell reagieren kann, sondern auch andere Menschen haben natürlich diese Möglichkeit, sofort zu reagieren. Und ja, ich bekomme sehr viele Nachrichten von Menschen, die sich vielleicht auch aktivieren oder aktivistisch unterwegs sind, Aber eben auch Leute, die vielleicht noch nie in Berührung mit ähnlichen oder den gleichen Thematiken gekommen sind, wie ich es eigentlich tagtäglich tue. Und die dann ja vielleicht dankbar sind oder die sich dazu äußern, dass sie sagen, okay, ich hatte noch nie so drüber nachgedacht. Ja? Also mir geht das auch ganz oft so, wenn ich meinen Lieblingskanälen so folge, wo es gerade überwiegend über Rassismus geht. Und ich mir auch denke so, oh, fuck, ja, scheiße, ich bin weiß und das ist ein richtig, richtig großes Privileg in diesem Land vor allem, eine weiße Hautfarbe zu haben. Und ich bin ja nicht nur die Arme oder das Opfer, weil ich behindert bin, sondern ich trage natürlich auch sehr viele Privilegien mit mir herum. Und sich dessen bewusst zu werden, das geht teilweise sehr nah. Es ist sehr sehr berührend auch. Es ist auch sehr konfrontativ. Das tut vielleicht auch mal weh, aber das finde ich gerade ziemlich cool, weil es mir so gut die Möglichkeit gibt, es noch besser zu machen. Und ich bin auch so ein Typ, der sich gerne immer weiterentwickeln möchte. Ich mag dieses Wort Selbstoptimierung überhaupt gar nicht. Aber es geht so in diese Richtung, so ich möchte oder ich habe diesen Drang, immer noch besser zu werden. Und das erhält mich irgendwie so am Leben und es motiviert mich und es hält jung.
Und wo wir schon beim Thema wären, und zwar White Feminism oder White Girls Feminism, also der weiße Feminismus. Und ja, da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Ich bin weiß, ich bin blond, ich bin total privilegiert in allem, was ich tue. Und ich bin ja eigentlich das Standardbild von dem. Mhm. Ich bin arbeitnehmend, mir geht's gut, ich habe studiert. Wirklich, ich habe alle Merkmale, die da dazugehören. Und ja, ich muss auch mich an die eigene Nase fassen und mehr darüber nachdenken, dass nicht nur mir manche Türen durch den Feminismus verschlossen bleiben, sondern dass die mir geöffnet wurden, für viele andere noch nicht mal durchgängig sind und dass wir mit dem Feminismus eigentlich noch an Dingen arbeiten, wo wir viele andere rauslassen. Wie ist deine persönliche Auffassung davon?
Ja, ich würde da sofort mit einstimmen sozusagen, was du sagst, was ich gerade oder sagen wir mal so richtig bewusst seit ja circa anderthalb Jahren beobachte, ist dieses Feiern von weißen Feminismus, natürlich nur unter weißen Feministinnen und wie viel Ausschluss dort auch wieder stattfindet. Ich erlebe das auf verschiedenen Veranstaltungen, die sich Feminismus ganz groß auf die Fahne schreiben. Wenn ich dort auftauche, fühle ich mich aber eher ausgeschlossen beziehungsweise überhaupt gar nicht angesprochen, weil dort von so vielen Möglichkeiten erzählt wird und sich so viel auf die Schulter geklopft wird, weil man krass Karriere gemacht hat. Und ich denke mir dann so, ja, fuck, ich habe diese Möglichkeiten einfach nie gehabt, weil ich dieses Merkmal Behinderung habe. Und ich fühle mich davon überhaupt erstens nicht angesprochen und zweitens nicht mitgenommen und drittens vielleicht sogar auch ein bisschen verarscht, weil ich bin auch eine Frau so und ich möchte mitmachen in der ganzen Feminismus-Thematik. Ich möchte mitkämpfen für das Recht der Frau, aber ich kann es nicht immer. Und das empfinde ich als sehr, sehr wichtig, dass das eben auch von privilegierten weißen Feministinnen auch genauso verstanden und gesehen wird und verinnerlicht wird. Denn sonst sind diese Frauen auch irgendwann genauso scheiße, wie es jetzt viele alte, weiße, gesunde Männer sind.
Wie können wir das Thema von Intersektionalität noch verbessern und weiter vorantreiben in der Bewegung vom Feminismus?
Ich glaube, dass man sich ganz essentielle Fragen stellen sollte, die man sich vielleicht auch erst an sich selbst stellen sollte, und mal vielleicht seinen eigenen Lebensweg reflektiert, was habe ich eigentlich gemacht, also wo stehe ich gerade und welche Voraussetzungen habe ich, dass ich hier stehen kann, so wie ich jetzt hier stehe und aussehe und wie mich andere Leute eben auch sehen, welche Position habe ich in der Gesellschaft und wie geht es oder gibt es Merkmale an mir, die das möglich gemacht haben und haben auch andere Frauen genau die gleichen Voraussetzungen aufgrund irgendwelcher anderen Merkmale. Also es fängt immer so ein bisschen so vor seiner eigenen Haustür an. Oder sagen wir mal vor ihrer eigenen Haustür an. des Weiteren finde ich es ganz, ganz wichtig, dass Leute, die eben verschiedene Merkmale haben, ich bleibe erstmal ganz kurz bei mir, ich habe eine Behinderung habe eine Stimme, ich habe mir diese Stimme aber eben auch erarbeitet. Das war nicht immer leicht. Und auch nicht jede Frau mit einer Behinderung muss jetzt ihr Handy in die Hand nehmen, sich einen Instagram-Kanal zurechtlegen und dann da in die Kamera sprechen und über Aktivismus reden. Das ist ja auch nicht verpflichtend automatisch. Aber wenn es schon so jemanden gibt, die das kann und die das gerne macht, dann gibt mir auch irgendwo eine Bühne dafür und dann gibt mir auch einen Raum dafür, wo ich genau das ausleben kann, weil ich sage das jetzt nicht von oben herab, aber es ist ja auch eine große Chance, dass da schon mal jemand ist, der auch Vorbildfunktion sein kann für andere Frauen, die eben auch eine Behinderung haben, aber gerade noch nicht wirklich so ihre Möglichkeiten vielleicht im Internet so gesehen haben, sich eben auch behindertenpolitisch zu äußern oder äußern zu können vielleicht auch ein Vorbild suchen. So. Und ich hatte nie ein Vorbild. Ich hatte nie, ich habe nie eine Frau mit einer Behinderung in der Öffentlichkeit gesehen, wo ich dachte so, ach cool, das könnte ich auch machen. So nie. Da war ich einfach irgendwann da und dann, hörte das auf, sozusagen. Also, und dann hörte das auf und das darf nicht aufhören. Also Frauen, die eine Behinderung haben und die auch aktivistisch unterwegs sind, die kann ich an drei Fingern abzählen. So. Und da bin ich vielleicht sogar schon mit eingeschlossen. So, es ist vielleicht noch zu wenig. So. Andererseits finde ich es auch schwierig, was ich eben gesagt habe. Ich möchte auch nicht, dass sich jetzt Frauen, die eine Behinderung haben, direkt dazu verpflichtet fühlen müssen, jetzt auch öffentlich aktiv zu sein. Das möchte ich auch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, muss es ehrlich sagen, was so ein Mittelweg vielleicht sein könnte. Brauchen wir überhaupt so einen Mittelweg? Aber ich glaube, erstmal Möglichkeiten zu kennen, Vorbilder zu haben und sein eigenes Potenzial dann auch irgendwann da auspacken zu können, das würde schon einigen Leuten irgendwie die Lampen öffnen oder anmachen.
So. Du warst bei dem Festakt zu 100 Jahre Frauenwahlrecht selber dabei. Was hast du von dem Tag mitgenommen und welchen Eindruck hattest du davon?
Ich war die einzige Frau da, die eine Behinderung hatte. Das habe ich mitgenommen. Das kenne ich aber auch so leider. Mir ist es aber erst, seit ich mich selbst engagiere oder in dieser Szene auch unterwegs bin und sensibilisiert bin, ärgert mich dieser Zustand immer mehr oder er ärgert mich jetzt schon sehr, so, dass ich wirklich immer die einzige Frau dort bin. Das gibt mir natürlich immer so zu denken. Das erinnert mich natürlich auch an meine Schulzeit, ja, also das Thema, was wir am Anfang hatten. Wo sind die denn alle und warum habe ich hier wieder diesen Sonderstatus? Andererseits ist es vielleicht sogar auch ein Anfang, Denn vor 5 Jahren war das vielleicht noch kein einziger Mensch, der eine Behinderung hatte oder keine einzige Frau, die eine Behinderung hatte. Und vielleicht fängt es da jetzt auch gerade so mit mir an und auch mit anderen behinderten Aktivistinnen, die vereinzelt mal hier und da auf einer Veranstaltung auftauchen oder eingeladen werden. Was ich dort auch mitgenommen habe, war, dass auch auf der Bühne es wieder nur um Karriere ging. Es saßen dort Frauen, die von ihren von ihrer Karriere, von ihrer Laufbahn erzählt haben, was sie alles erreicht haben, wo sie Steine in den Weg gelegt bekommen haben, wo ich dann natürlich auch oft denke, so, das sind Steine für dich. So, das sind für mich, sind das Flüsschen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und ich denke mir, nein, es geht eben nicht nur darum, dass wir da vorne die Frauen feiern, die es vielleicht in der Karriere weit gebracht haben. Es gilt vor allem, auch die Frauen aufmerksam zu machen, die nicht die Möglichkeiten haben, sich eine Karriere aufzubauen und zu ergründen und zu erörtern, warum sie eigentlich nicht diese Möglichkeiten haben, um sich solch eine Karriere oder irgendeine andere Art von Selbstverwirklichung ermöglichen konnten. Und das störte mich besonders an diesem Festakt. Ja.
Wahnsinn. Da denkt man, mit 100 Jahren hat man viel erreicht. Aber ich glaube, die nächsten 100 Jahre werden mindestens noch genauso wichtig. Wo geht's für dich in Zukunft weiterhin? Was sind deine Pläne? Was sind deine Ziele? Was sind die Dinge, an denen du gerade dran bist?
Ich finde diese Unternehmensberatungsschiene gerade sehr spannend und sehr interessant einfach so für mich. Das hört sich jetzt total bescheuert an, wenn ich das sage, aber es hat auch sowas, so ein bisschen was mit Erwachsenwerden und so Weiterentwicklung irgendwie zu tun. Ja, es ist, also ich habe halt nicht mehr nur in Anführungsstrichen diesen Blog, auf den ich auch noch aktuell schreibe, sondern es ist schon lange darüber hinausgegangen. Und das so zu sehen oder so zurückzublicken auf diese Entwicklung von 2014, wo ich mich eben selbstständig gemacht habe, zu jetzt, das ist einfach wunderschön und sehr bestärkend auch für mich. Und ich werde auch dieses Jahr auf Bühnen stehen und hoffentlich weiter auch viele Menschen erreichen. Und ich habe da auch einige Projekte, die ich gerne angehen möchte und oder die ich angehen werde. So viel steht schon mal fest. Ich würde auch unglaublich gerne mal noch weiter über den großen Teich gehen. Also sowas auch so den englischsprachigen Raum angeht. Das interessiert mich gerade auch total. Und da bin ich gerade bei.
Und nicht nur beruflich, was sind private Pläne, Ziele, die du noch machen möchtest? Dieses Jahr reist du noch irgendwo hin oder was hast du sonst noch
gemacht? Ja, ich will endlich mal heiraten, Mann. Nee, ich... es steht wirklich ein ganz großes Abenteuer sogar vor der Tür dieses Jahr. Und zwar wird mein Freund fast ein halbes Jahr wandern gehen. Er ist ganz großer, leidenschaftlicher Wanderer und er wird den PCT laufen. Also das ist eine Wanderstrecke von Mexiko hoch nach Kanada. Und das wird für uns beide sehr, sehr spannend. Wir planen das auch schon seit einem Jahr jetzt. Und wir freuen uns beide da sehr drauf, auf ganz unterschiedliche Arten natürlich. So, weil ich natürlich diejenige bin, die hier ist und eben nur gedanklich sozusagen bei ihm ist. Auch für mich wird das eine sehr spannende Phase, weil ich dann natürlich auch, also wir leben zusammen, aber ich bin dann eben alleine so in unserer Wohnung und darauf freue ich mich auch total, aber es wird auch wieder so sehr ja, sehr herausfordernd auch werden. Und ich bin gespannt, was das so mit mir macht. Ja, und dann werde ich, wenn er fertig ist mit Wandern, werde ich rüberfliegen zu ihm. Und dann werden wir dort noch unsere ja, 2 Monate rumreisen. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf.
Cool.
Ja.
Du bist total stark und voranpreschend und ermöglichst dir total viele Dinge dadurch, dass du so meinungsstark bist und so mutig. Gibt es Momente, in denen du auch sagst, du kannst nicht mehr, du willst nicht immer die sein, die alles hinbekommt?
Ja, gestern Abend habe ich geweint. Wir lagen im Bett und jeder hat so für sich noch was gelesen und ich habe auf einmal, also ich lese gerade ein englisches Buch, also ein Buch auf Englisch von Michelle Obama übrigens, das neue oder das, den, das hier Becoming. Ja, es ist ein Buch und ich bin noch so auf den ersten 100 Seiten erst, ne? Also ich habe gerade erst angefangen und ich lese das und lese das und lese das. Und auf einmal fange ich so an zu merken, wie ich Panik bekomme und habe dann angefangen zu weinen und mein Freund so, Schnucki, was ist denn los? Und ich kenne hier so viele Wörter gar nicht und ich muss immer hier und da ein Wort nachschlagen und wie soll ich das so hinbekommen, wenn ich meinen ersten Vortrag im Sommer jetzt auf Englisch halte? Ich kann das nicht. Und so, und da habe ich, das hört sich jetzt vielleicht lustiger an, als es wirklich ist, aber ich habe dann wirklich so starke Momente des Zweifelns und auch so, also wo ich mich dann auch frage, so, Laura, bist du eigentlich total bescheuert? Also Was traust du dir denn dazu? So, du überschätzt dich ja selbst total, ja. Oh Gott. Und aber ich kenne auch dieses Gefühl, ich liebe es, einfach mich selbst ins kalte Wasser auch zu schmeißen. Ich sterbe dann immer so 1000 Tode. Und am Ende wird es meistens dann aber auch gut. Es gibt auch dann Sachen, wo ich denke, vielleicht hättest du dich da vielleicht doch noch mal ein bisschen besser drauf vorbereiten können. So, lalala. Aber letztendlich bringt mich das dann auch immer weiter. Aber natürlich liegen davor auf diesem Weg natürlich auch immer diese Stationen des totalen Selbstzweifelns und auch Selbstkritik, die du dann hoffentlich auch hinter dir lassen kannst. Ja.
Was war das letzte kalte Wasser, das du überwunden hast?
Ich glaube, das letzte kalte Wasser war den Job in London anzunehmen. Einfach so zu machen und wo ich mir dachte, wir sind da jetzt so in Gespräch und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich unglaublich gut verkaufen kann, auch wenn man das vielleicht erstmal so denkt, ne? Aber ich komme dann irgendwo rein und dann bin ich halt so, wie ich bin und dann finden das manche Leute gut und manche Leute vielleicht eher weniger, aber die es dann gut finden, die ja wollen dann vielleicht auch mehr sehen und so war das halt mit meinem aktuellen Job in London und dann danach dachte ich mir auch so, oh scheiße, jetzt hat das ja echt geklappt, so. Scheiße, jetzt musst du da ja wirklich durch. So. Und weil ich natürlich auch gar nicht so richtig daran vielleicht auch geglaubt habe, dass das wirklich klappt, aber dann hat es halt geklappt und ich denke mir so, ach scheiße, Mann, jetzt musst du echt an deinem perfekten Englisch arbeiten so und jetzt musst du echt Englisch besser lernen und dich auch auf diese Meetings so besser so vorbereiten überhaupt, ja, dann musst du da irgendwie mal so eine Präsentation halten von Menschen, die das schon seit 30 Jahren machen. Oh Gott, das ist alles so peinlich. Aber ich muss es jetzt halt tun. Und das war der letzte Sprung ins kalte Wasser. Ja.
Cool. Wunderbar. Ich habe zu Ende immer 5 Fragen, wie du weißt, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und ich würde am besten gleich damit anfangen. Und die erste Frage ist, was ist dir vor allem in deinem Aktivismus wichtig?
Loyalität und Solidarität. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Vermisse ich in meiner Szene ganz oft. Also bei Menschen mit Behinderungen, dass sie sich solidarisch zeigen. Ich beobachte erst seit circa so einem halben Jahr, dass man sich gegenseitig im Netz auch mehr bestärkt. Habe dann natürlich auch so meine Freundschaften, wo es natürlich auch darum geht, verschiedene Themen mehr in den Mainstream vorzurücken und wo man dann natürlich auch sagt, hey, kannst du das heute mal teilen? Ich habe dieses und jenes Projekt gemacht und möchte das gerne weiter verbreiten. Und dann, ja klar, mache ich das. Und das habe ich in den ganzen Jahren vermisst und das kommt jetzt gerade so schön raus und das genieße ich total. Also dieses Bestärken, auch nicht nur unter uns Behinderten selbst, sondern auch unter uns Frauen so. Und ich mag das einfach total gerne. Also wie gesagt, du hast ja jetzt hier Sophia Hoffmann in deinem Podcast gehabt und gestern bekam ich dann die Nachricht von ihr, wo es eigentlich um irgendwas anderes ging. Und sie erzählte mir via Sprachnachricht, ja, und übrigens war ich hier in dem 100-Frauen-Podcast und ich habe gehört, du bist die Nächste, boah, super geil, freue dich drauf, weil das wird eine richtig, richtig coole Sendung so. Und dann denke ich mir so, ja, cool, so, das ist so, die freut sich gerade für mich, dass ich auch diese Möglichkeit habe, meine Geschichte zu erzählen. Und das kannte ich vorher nicht. So, diese Solidarität. Und das genieße ich und das animiert mich auch total, genau so zu sein. Also es motiviert mich auch selbst, irgendwie einfach ein guter Mensch zu sein. Das hört sich total bescheuert an, aber es ist einfach so. Und so Gutes sät Gutes. Und das ist gut.
Schön. Und was macht dich ganz persönlich glücklich?
Ganz persönlich glücklich macht mich Gleichberechtigung, Ruhe, Céline Dion und mein Mann. Ja.
Alles vier schöne Dinge. Und wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, was würdest du ändern derzeit?
Wow, das ist eine gute Frage. Oh Gott, da brauche ich kurz Zeit.
Ja.
Boah, in welche Richtung denkst du gerade bei dieser Frage?
Einfach, wenn du einen Wunsch frei hättest, was du gerade, oder fangen wir anders an, meine andere Frage, die ich normal vorstelle, ist, was findest du gerade das größte Leid, was durch patriarchale Strukturen so bei uns noch 100 Jahre nach dem Frauenwahlrecht existiert?
Das größte Leid, was, welches, ja, mit welchem fange ich da an?
So große Fragen.
Ich finde, also das größte Leid nach meinem Empfinden und vielleicht ist es gar nicht, ist der Schwerpunkt dahinter gar nicht der feministische Gedanke, aber man kennt das ja oder was wir als Feministinnen so kritisieren ist, dass vor 100 Jahren vor allem Männer Gesetze für Männer gemacht haben. Und wenn ich das auf das Hier und Jetzt transferiere, was meine Situation angeht, dann denke ich, ja, gesunde Leute oder nicht behinderte Leute haben Gesetze für nicht behinderte Leute gemacht. Das kann man genauso als Schablone da drüber legen sozusagen. Und genau davon oder diese Konsequenzen trage ich heute auch noch. Ja, es geht nicht nur diese Konsequenzen trage ich eben auch heute noch, denn ich habe heute noch ganz oft das Gefühl, dass Menschen sich auf einmal wundern, wo diese ganzen behinderten Leute herkommen. Und warum sind wir auf einmal alle so laut? Und was wollen die eigentlich auf einmal alle so? die wollen, sagen auf einmal, ja, die wollen Gleichberechtigung, die wollen Barrierefreiheit, die wollen Inklusion, die wollen auch an normale Schulen gehen. Oh, Jesus, so. Und das ist die große Verwunderung. Und auf einmal fühlt man sich angegriffen, so in seinem Privileg, ja, und in seiner Position von Machtgehabe. Weil auf einmal andere Leute, die nicht so privilegiert sind, die gleichen Rechte einfordern. Oh, scheiße, wie gehe ich damit jetzt um? Und es ist so traurig, weil wenn man behinderte Menschen von Anfang an einfach mitgedacht hätte, dann säße ich jetzt nicht hier und würde genau darüber einen Podcast erzählen, sondern dann hätten wir gar keinen Grund, hier jetzt zusammenzusitzen und darüber zu erzählen, weil das so selbstverständlich gewesen wäre. Aber jetzt ist es nun mal so in der Geschichte passiert und jetzt sitze ich hier als Frau mit einer Behinderung 2019, die dafür kämpfen muss, dass behinderte Leute genau die gleichen Rechte erfahren wie nicht behinderte Leute. Es gibt allein in Deutschland 80.000 behinderte Leute, die nicht wählen gehen dürfen, weil sie behindert sind. Und das darf natürlich nicht sein, weil diese Leute dadurch natürlich von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, weil sie das Wahlrecht nicht haben. Aber sie natürlich ganz logischerweise mit zur Gesellschaft gehören und diese Gesellschaft einfach mit strukturieren und mit bestimmen müssen, weil sie natürlich dazu gehören und ihre eigenen und das Recht haben müssen, ihre eigenen Interessen dafür einzustehen und dafür zu kämpfen und ihre eigenen Interessen vertreten zu können. So. Und dass das auch 2019 noch nicht der Fall ist, das ist schon eine harte Nummer. So.
Zwei Fragen habe ich noch von den fünf. Das eine ist die mit dem Wunsch. Also welchen Wunsch hättest du frei? Auch, das kann auch was ganz Privates sein, was du dir wünschst. Mhm. Und die letzte ist, welches eine Wort beschreibt dich? Mhm.
Welches eine Wort beschreibt mich? Ich glaube, dass dort einige Leute sagen würden, lustig. Oh Gott, ich könnte jetzt so viele andere Worte aufzählen, aber wenn das ist, okay, ist das gerade das Erste, was mir eingefallen ist. Lustig, ja. Cool. Ich glaube, ja. Ist da lustig, ja.
Kann ich bestätigen. Cool, ja. Schön.
Und die andere Frage, was war die andere Frage?
Welchen Wunsch, also welches, okay. Wenn du vielleicht an das Leid denkst, wünschst du dir, dass es besser wäre oder hättest du auch noch einen anderen Wunsch?
Wenn ich jetzt an meinen Aktivismus denke, da würde ich mir natürlich wünschen, dass Menschen mit Behinderung generell einfach mehr mitgedacht werden, beziehungsweise dass man sich einfach bewusst wird, dass es sie gibt und sie in Veranstaltungen, in Events, in politischen Veranstaltungen etc. einfach mitdenkt und ihnen auch die Bühne gibt. Und das ist natürlich immer auch so ein bisschen damit verbunden, etwas von seiner eigenen privilegierten Macht abzugeben. Ich glaube, das muss man auch verstehen. Nicht nur verstehen, sondern auch umsetzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig für viele Leute. Aber nur so schafft man das ganz einfach, dass man diese Pluralität, die ja die Gesellschaft nun mal mit sich bringt, auch nach außen hin tragen kann und zeigen kann und ja, am Ende, ach Gott, das hört sich so pathetisch an, aber am Ende einfach gemeinsam stark aus der ganzen Geschichte rausgehen kann.
Ja. Ich glaube, mit den Worten können wir den Podcast abschließen. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte, für deinen Aktivismus. Dass du dir regelmäßig ein Handy ins Gesicht hältst und das teilst, weil ich muss gestehen, dass du mich oft erwischt hast bei dem Gedanke, ey, daran habe ich noch nie gedacht. Und sei es nur, wenn ich mal wieder ganz normal die Stufen in Berlin nach der U-Bahn hochgehe und denke, wie würde jetzt jemand anderes hier hochkommen? Also vielen Dank für dich und dein Sein. Und
ich habe zu danken.
Dass du im Podcast warst. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere und auf jedes weitere Treffen und jeden weiteren Talk, den du nicht nur in England, sondern auch in Deutschland geben wirst.
Ja, ich freue mich auch und ich bedanke mich sehr, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Das war das Gespräch mit Laura. Ich bin mir sicher, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich während des Gesprächs. Und schaut gerne auf Lauras Webseite vorbei oder abonniert sie auf Instagram, um weiterhin von ihren Anekdoten und Erzählungen aus dem Alltag mitzubekommen. Ich bin gespannt auf Feedback, Fragen, Rückmeldungen von euch. Deswegen schreibt auch mir gerne. In der nächsten Podcast-Folge, dadurch, dass es ja schon die 10. Podcast-Folge mittlerweile ist, habe ich eine ganz besondere Frau ebenfalls zu Gast, und zwar unsere Bundesjustizministerin Katharina Barley. Es ist ebenfalls ein grandioses Interview, deswegen seid gespannt drauf. Die nächste Podcast-Folge lässt nicht ganz so lange auf sich warten. Und wir hören uns einfach das nächste Mal, wenn Katharina Barley bei mir zu Gast ist. Bis dahin!